Und die jetzige Pandemie gibt uns ja einen richtigen Anlass, ein bisschen zu reflektieren, wie ist es uns ergangen, was haben wir in den letzten paar Monaten gemerkt. Also das wird eher in Form eines Referats sein heute Morgen, was auf eine 35-minütige Predigt herunterkomprimiert oder verdichtet wurde. So, die Zahlen Corona, bisher 13 Millionen bestätigte Fälle weltweit, daran starben 570.000 Menschen. Wir stecken allerdings noch mittendrin, wir sind längst nicht raus. Es ist nicht die erste große weltweite Pandemie, also die Peste 1346 bis 1353 beklagte weltweit 60 Millionen Tote, davon 25 Millionen in Europa. Also laut Wikipedia, das war ein Drittel der Bevölkerung in Europa ist damals dadurch gestorben. Also das hat ein ganz anderes Ausmaß als das, was wir jetzt kennen. Es gab auch Verschwörungstheorien damals, also ich zitiere, die sozialen Auswirkungen reichten sehr weit. Juden gerieten in den Verdacht, durch Giftmischerei und Brunnenvergiftung die Pandemie ausgelöst zu haben. Dies führte in vielen Teilen Europas zu Judenpogromen und einer Auslöschung jüdischer Gemeinden. Dann eine noch größere Pandemie war die spanische Grippe 1918 bis 20. 500 Millionen wurden erkrankt, 50 Millionen starben. Es war wie eigentlich heute, also Schulen wurden geschlossen, Kirchen, Geschäfte, es gab Social Distancing, also Abstandsregelungen, Menschen mussten Masken tragen. Die Christen von damals bezogen sich auf die Endzeit-Bibelstellen, also hier ist ein Beispiel aus einem Artikel von der Gemeinde Gottes. Da steht auf Deutsch übersetzt, das alles ist erst der Anfang vom Ende, der Beginn der Geburtswehen. Also sie beziehen sich hier offensichtlich auf Markus 24, 8. Das Schlimmste steht uns noch bevor. Aber die Heiligen Gottes brauchen sich nicht zu fürchten, denn sie können zum Himmel emporschauen und sich auf die sichere Gewissheit freuen, dass ihre Rettung naht. Und der letzte Satz bezieht sich eigentlich auf zwei Bibelstellen. Die Bibelkenner von euch werden das kennen. Also Matthäus 24, 6, da steht, erschreckt nicht, es muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Und wenn wir sagen, erschreckt nicht, heißt es wahrscheinlich auch oder heißt es auf jeden Fall auch, dass wir die Menschen um uns herum auch nicht erschrecken. Also wir sind eine Quelle des Friedens da drin, weil wir auf Jesus schauen. Und sie schreiben dies auch wegen Lukas 21, 28. Dort steht, wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf, bald werdet ihr gerettet. Also als Corona kam, für mich zumindest war es wie so eine dunkle Wolke. Ihr seht so, wenn ein Sturm kommt und man wusste nicht, was genau kommen wird. Man sah nur diese dunkle Front. Und dann kam der Sturm. Für uns was völlig Neues. Und dennoch, wenn wir nur auf die dunklen Wolken schauen, gibt es keine Hoffnung oder wenig. Wir sind als Christen aufgetragen, natürlich durch die Wolken hindurch zu Jesus zu schauen, der die Quelle unserer Hoffnung eigentlich sein soll. Und deshalb heute Morgen finde ich, dass es eine gute Gelegenheit ist, zu überprüfen, wie unser Glauben sich in einer solchen Ausnahmesituation einfach auswirkt. Frage an uns, ist unser Glaube derzeit so erlebbar, dass es uns sowie den Menschen in unserem Umfeld inmitten der Pandemie hilft? Und was heißt dann heute Morgen erlebbar? Und wir schauen uns heute Morgen an die Passage, wo es um die Früchte des Geistes geht. Also was uns zeigt, was eigentlich erlebbar sein dürfte in unserem Glauben. Galater 5, 22 steht, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das sind Sachen, die erlebbar, die sichtbar sein sollten, wenn wir mitten in dieser Pandemie mit Jesus unterwegs sind. Aber davor sind auch die Stellen, wie es aussieht, wenn man das nicht tut. Also im Vers 19 steht, was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Und man subsumiert diese Eigenschaften mit dem Überbegriff Selbstsucht, also der Mensch, der eigentlich nur an sich denkt. Und wenn man das ein bisschen weiter anschaut und auch eine Endzeit-Bibelstelle nimmt, wo es um Selbstsucht geht, findet man in 2. Timotheus 3, 1, 4. Denkt daran, wenn das Ende dieser Welt vor der Tür steht, wird es schwere Zeiten geben. Ich habe es hier ein bisschen abgekürzt. Dann werden die Menschen selbstsüchtig und eingebildet sein. Sie sind undankbar, unversöhnlich. Sie suchen nur, was ihre eigene Lust vermehrt. Interessant, dass man hier die Eigenschaft darauf ist, der Mensch denkt immer mehr an sich und viel weniger an die Menschen um sich herum. Das hat eine Konsequenz. Das heißt, der Gemeinsinn, an anderen auch zu denken, nimmt ab und der Eigensinn nimmt zu. Und das schadet natürlich der Zusammenhalt der Gesellschaft sowie der Gemeinde. Wer nur an sich denkt, denkt nur an sich. Nicht an den anderen. Dann geht es nur, es geht nur um mich, Jesus. Das haben wir gerade nicht im Lied gesungen, sondern wir haben nur um dich gesungen, genau. Das heißt, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Es geht um uns auch als Gemeinde, um uns auch als Gesellschaft. Und das führt dazu, dass wir auf jeden Fall jetzt feststellen, es gibt eine zunehmende Polarisierung in unserer Gesellschaft. Also ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt, ich nehme das wohl wahr. Dass es eine unfassbare Flut von Meinungen im Internet und in Facebook gibt. Die Qualität der Recherchen und der Berichterstattung ist in den Keller gesunken. Man drückt einfach seine Meinung aus, als ob das Wahrheit ist. Und ich will niemand und keine Extreme davon heute Morgen richten oder einfach die Wahrheit angreifen oder nichts darüber sagen, sondern ich sehe es einfach ganz wertneutral. Es ist erstmal so. Was auch neu ist, ist, wenn man seine Meinung teilt, ist die Vehemenz derartig gestiegen, dass man das nicht nur zur Meinung macht, sondern zur Wahrheit. Was ich sage, ist wahr. Und man nimmt nichts anderes an. Aber denkt daran, eine Meinung ist nur eine Meinung. Eine Meinung ist nicht die Wahrheit. Und in einer Zeit, wo man so von einem Tsunami an verschiedenen Meinungen konfrontiert wird oder überschüttet wird, ist die Wahrheitsfindung wirklich schwieriger geworden, wenn man die Wahrheitsfindung aus diesen Meldungen finden will. Ist es wirklich nicht einfach geworden. Und hier ein paar Meldungen aus der Gemeinde. Ja, jemand sagte mir, ich bekomme Angst, wenn ich mir die gegenläufige Meinung von Christen in Facebook anschaue. Ja, mir geht's auch so. Es ist richtig krass, also wenn man sich anschaut, welche gegensätzlichen Meinungen hier zum Ausdruck gebracht werden. Und manchmal hilft es wirklich abzuschalten. Ich lese mir das nicht mehr durch. Es ist einfach, wo soll das einfach aufhören? Und einige von euch haben auch gesagt, ich weiß nicht, welche Wissenschaftler ich trauen darf. Das kann ich sehr gut verstehen. Also ich bin selber Wissenschaftler, ich war vor vielen Jahren in der Grundlagenforschung in der Luft- und Raumfahrt und ich kann euch vielleicht damit helfen zu verstehen, Wissenschaftler müssen Querdenker sein. Sie müssen einfach, um neue Forschung, um Neues zu entdecken, müssen sie einfach querdenken. Vieles, was sie anstellen in der Forschung, führt nicht zum großen Durchbruch. Denkt daran, wenn ihr Wissenschaftler hört zunächst mal. Das ist einfach eine Meinung, eine Idee, die sie denken, neu sein könnte. Viele Forschungen, auch wenn sie nicht zum großen Durchbruch kommen, bringen Teilergebnisse, die für die nächste Forschung nützlich ist. Und dann irgendwann summiert sich das und dann kommt man einfach zu einem guten Ergebnis. Aber das braucht einfach viel Zeit. Und wenn man versuchen will, aus einer oder zwei Wissenschaftlern sich eine Meinung zu bilden, ist es richtig schwierig. Die sind sich nicht einig. Ja. Man muss eher schauen, wo sind die meisten dran, was glauben die meisten, und da ist vielleicht eher die Wahrheit drin. Also es ist wirklich nicht einfach. Wenn es dir schwerfällt, dann Halleluja, du bist eigentlich auch in guter Gesellschaft, es geht vielen auch so. Ja. Mein Kollege in der pastorale Leitung, Klaus Peter, und ich fand das auch echt passend, er beschreibt es so, er sagt, es gibt momentan zwei gegensätzliche Menschentypen. Also ich habe sie die polarisierte Menschentypen genannt. Es gibt einerseits der sicherheitsliebende Typ, ja, das ist derjenige, der mit den Maßnahmen der Regierung komplett einverstanden ist, denn er braucht seine Sicherheit. Aber dann gibt es auf der anderen Seite den freiheitsliebenden Mensch, und er ist mit den Maßnahmen der Regierung nicht einverstanden, denn er braucht seine Freiheit. Und ich will euch das einfach zeigen. Ich habe aus Facebook ein paar Meldungen genommen von friedensliebenden und von freiheitsliebenden Menschen. Es ist niemand aus der Gemeinde, daher denkt nicht, dass es der oder der. Wobei, manche von euch werden diese Leute kennen, aber die schon weit von der Gemeinde eigentlich sind. So, hier eine Meldung von einem freiheitsliebenden Christen, wo er sich eine alttestamentliche Bibelstelle nimmt und sie aus dem damaligen Kontext herausreißt und auf den heutigen Kontext einfach bezieht. Jesaja 10, 11, der Herr sagt, wehe denen, die Gesetze verabschieden, um andere ins Unglück zu stürzen und Verordnungen erlassen, um andere zu unterdrücken. Sie betrügen die Armen und Schwachen meines Volkes um ihr Recht. Kaltblütig beuten sie Witwen und hilflose Waisen aus. Doch was wollt ihr tun, wenn die Zeit gekommen ist, in der ich euch bestrafe, wenn das Unglück von fern über euch hereinbricht? Zu wem wollt ihr dann fliehen? Bei wem Hilfe suchen? Wo wollt ihr euer ganzes Vermögen in Sicherheit bringen? Und er meint damit, dass seine Botschaft ist, dass die Regierung uns ins Unglück stürzt, uns unterdrückt und uns betrügt. So, damit meint er mit seiner Botschaft. Eine andere Botschaft nutzt er Ironie, um seinen Unmut über die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen zum Ausdruck zu bringen. Also, die Staatsratsvorsitzende will also, na dann, fügt euch, seid Untertanen. Mir ist eher nach Peitsche basteln, um im Anschluss den Tempel zu reinigen. Ich bin ja ein verwirrter Verschwörungspopulistenleugner oder ähnliches. Jetzt eine Meldung von einem sicherheitsliebenden Christ, 180 Grad, genauso die andere Seite. Seine Meldung war lang, ich habe sie noch verkürzt. Okay, unsere Grundrechte wurden massiv eingeschränkt, zum ersten Mal nach der NS-Zeit. Als Kirchen durften wir uns vorübergehend nicht treffen, wie gewohnt. Auf unsere Wirtschaft kommt eine massive Rezession zu. Menschen leiden unter den Ausgangssperren. Wenn es jetzt irgendwann einen Impfstoff gibt, wird sich jemand dumm und dämlich verdienen. Das ist alles schlimm oder zumindest nicht erstrebenswert. Punkt. Niemand hat es sich gewünscht. Natürlich wollte keine Regierung diejenige sein, die im Anbetracht der globalen Kettenreaktion am Ende nichts tut und sich vorwerfen lassen muss, dass sie eine nationale Katastrophe zugelassen hat. Es wusste doch keine, wie sich alles entwickelt. Die Katastrophe ist bis jetzt ausgeblieben und deswegen öffnen wir unser Land langsam wieder. Und warum gehen manche von uns Christen ganz vorne weg? Gibt es Gott doch nicht? Ist alles verloren, wenn wir nicht unserem Unmut immer und immer wieder Luft machen, bis uns alle innere Ruhe abhanden gekommen ist und wir nur noch ein Spielball aufgebrachter Emotionen sind? Wem hilft das? Wie macht es die Welt zu einem mehr von Gottes Vorstellungen durchdrungenen Ort? Ich kann es nicht erkennen. Und so, ihr merkt, mit welcher Spannbreite oder welche Spannung diese zwei Menschen zueinander stehen. Und tatsächlich, also sie sind sich vollkommen uneins und manche streiten unerbittlich. Wir denken an Galater 5, wo da steht, die menschliche Selbstsucht ist Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen. Und heute Morgen will ich uns vorschlagen als Christen, dass wir ein anderes Element brauchen. Wir brauchen die friedensliebenden Menschen, die Friedensstifter, die helfen, diesen Graben zu überwinden. Beziehungsweise egal, ob du friedensliebend bist oder freiheitsliebend bist, dass du dich auch danach sehnst, freiheitsliebend und sicherheitsliebend, danke, dass du dich danach sehnst, friedensliebend zu sein. Galater 5, der Geist Gottes ist Frieden. So, und jetzt einige Fragen. Was können wir tun, um Friedensstifter zu sein? Das erste ist, eine gesunde Selbsteinschätzung besitzen. Das heißt, die realistische Erkenntnis zu besitzen, dass meine Meinung eventuell nicht der Wahrheit entspricht. Also in den konträren Faktendarstellungen in Facebook, irgendeine hat nicht recht. Also das ist so voneinander konträr, dass die Wahrheit liegt bei dem einen oder bei dem anderen oder irgendwo in der Mitte, aber es kann nicht sein, dass beide recht haben. Ein sehr bekannter Philosoph, Jürgen Habermas, schrieb kürzlich, so viel Wissen über unsere Nichtwissen gab es noch nie. Also ich finde, das bringt es ziemlich gut zum Ausdruck. Die Bibel mahnt uns zur Vorsicht, Meinungen abseits unserer Erkenntnis der Wahrheit zu äußern. Also Sprüche 18,2, da steht, für einen Dummkopf ist es unwichtig, ob er von einer Sache etwas versteht. Er will nur überall seine Meinung sagen. Also Hauptsache, ich habe was gesagt, ich sage dir meine Meinung. Aber die Meinung ist nicht unbedingt die Wahrheit. Und die Bibel sagt, vorsichtig, etwas dich so zum Ausdruck zu, also vorsichtig etwas zu sagen, wo du wirklich nicht Bescheid weißt. Was können wir tun, um Friedensstifter zu sein? Eine wichtige Eigenschaft ist, korrigierbar zu sein. Das schützt uns vor Selbstsucht. Zum Beispiel in Sprüche 19,20 steht, befolge gute Ratschläge und lass dich korrigieren, dann bist du am Ende ein weiser Mensch. Interessant, dass die Weisheit hier mit der Korrigierbarkeit in Verbindung gebracht wird. Wer lässt sich korrigieren, kann ein weiser Mensch werden. Oder in Sprüche 12,15, ein Narr hält alles, was er tut, für richtig. Weise hören auf klugen Rat. Auf klugen Rat, nicht auf irgendeinen Rat. Wir denken an Galater 5, der Geist Gottes ist Bescheidenheit. Was können wir tun, um Friedensstifter zu sein? Menschen respektieren trotz ihren Meinungen. In Epheser 4,2 steht, erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich, habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Also wenn steht jetzt auszukommen, dann gibt es irgendeinen Anlass, wo man mit irgendwas auskommen muss. Man muss sich bemühen, um das zu erreichen. Ich hatte letztes Jahr nach einer Konferenz, gingen einige Teilnehmer miteinander essen und ich hatte einen Herr vor mir, der alles wusste. Also er erzählte mir, warum es in Afrika nicht läuft und warum die Entwicklungszusammenarbeit nicht läuft und er erzählte mir in China, warum das nicht läuft und warum die chinesische Währung so und so und so. Und die Tatsache, dass ich mit einer Chinesin verheiratet bin, 25 Mal im Land war und auch einige Gespräche mit der Regierung über die Jahre führte zu manchen Themen, hat ihm überhaupt nicht interessiert, weil er war der Einzige, der richtig war. Und ich dachte mir, wie komme ich aus dieser Nummer raus? Der Arme wird richtig anstrengend. Also ehrlich, ich will das nicht mehr. Ich laufe diese Leuten weg. Ich will diese Auseinandersetzung nicht mehr. Wenn es nur um deine Meinung geht, danke, gut zu hören, aber tschüss, wenn wir nicht miteinander reden können. Ja, also ich höre mir gern an, aber es darf nicht eine Meinungsdiktatur sein. Und das war unveränderbar. Und ich habe gedacht, wie mache ich das jetzt mit allem Respekt, aus dieser Nummer rauszukommen? Und ich gucke ihm an, als er endlich mal aufhörte und mit großen Augen, ausgestreckten Händen und Seufzen, tja, und er hat verstanden, oh, er hat keine Lust mehr zu reden. Er ist aufgestanden, ist woanders gegangen, hat sich ein anderes Opfer gesucht. Und ich war befreit. Gott sei Dank. Ja. Also ehrlich, es ist wichtig, die anderen auch zu respektieren, trotz ihren Meinungen. Und in dem Fall war es gut, dass ich ihm auch sagen konnte, auf ja, eine diplomatische Art und Weise, ja, okay, das war gut, aber es ist gut jetzt. Wir erinnern uns an Galater 5, der Geist Gottes ist Liebe, Geduld, Freundlichkeit und Güte. Die menschliche Selbstsucht ist Uneinigkeit und Spaltung. Ein anderer Punkt, was wir tun können, um Friedensstifter zu sein, ist uns manchmal zurückhalten. Ich meine nicht, jetzt immer Klappe zu, aber manchmal ist es viel weiser, sich nicht zu beteiligen. Also Sprüche 29,11 sagt, der Dummkopf gibt jedem Ärger freien Lauf, der Weise kann sich beherrschen. Man muss sich nicht an jeder Debatte beteiligen. Und ich habe mir vorgenommen, es ist meine Entscheidung, das muss nicht deine sein. Ich beteilige mich nicht an diese unerbittlichen Debatten in Facebook, wer da recht wegen dem und dem. Ich halte mich einfach völlig daraus, weil ich weiß, wenn ich da anfange, da kommen dann 10 Gegenstimmen und das findet einen Streit und mir geht es nicht gut dabei. Daher, ich mache nichts, ich lasse es. Ich lasse es einfach. Mir geht es viel besser so, obwohl ich mich schon auf meine Art schon damit auseinandersetze, was ist Wahrheit. Aber nicht in diesen unerbittlichen Debatten. Viele wollen auch keine andere Meinung hören. Das ist nicht ein fairer Austausch. Das ist nur eigentlich ein Streit anzetteln. Zumindest würde es mir nicht gelingen, den Streit zu lösen. Und Zurückhaltung ist an dieser Stelle für mich der weiseste Weg, um damit klarzukommen. Galater 5 sagt, der Weis Gottes ist tatsächlich Selbstbeherrschung. Die menschliche Selbstsucht, Wutausbrüche. Was können wir tun, um Friedensstifter zu sein? Ein Punkt ist, wir können wirklich bewusst in diese sehr besondere Zeit die Werte Christi einfach ausleben, vorleben, den Menschen zeigen, das spürbar, erlebbar zu machen, woran wir glauben. Manche von euch wissen, als wir den Stellenplan in der Gemeinde verändert, wurde meine Stelle als Missionsleiter von 100% auf 30% runter, also verändert. Und ich musste natürlich für 70% meiner Zeit was anderes finden. Und es ergab sich eine Gelegenheit in einer der Dachverbände, wo wir Mitglieder sind, wo ich Vorsitzender bin, die politische Arbeit, die ich gerade für sie begonnen hatte, das einfach aufzustocken. Und so bin ich da reingelandet und bin dadurch auch öfters im Bundestag. Dank Corona gab es eine Weile eine kleine Pause und jetzt im Juni war ich wieder im Bundestag in Berlin und hatte 25 Treffen. Das ging richtig ab. Ich habe 34 Themen in der Politik derzeit aktiv, also das ist sehr ambitioniert. Mir geht es allerdings dabei sehr gut und ich fand es sehr bezeichnend, als ich im Juni war und wir mussten über Corona-Maßnahmen reden für gemeinnützige Werke, also für das Freiwillige Soziale Jahr vor allem, weil wir sehr betroffen sind, habe ich von etlichen Abgeordneten gehört über ihre ernste Sorge, dass Menschen, dass Bürger in Deutschland durch Corona sterben. Ich habe sie nicht dazu gebeten, was sie denken, sondern einfach im Austausch kommt es einfach so stark raus. Aber das kam was anderes raus noch, das hat mich jetzt nicht überrascht, dass sie besorgt sind. Überrascht hat mich etwas, was der Bundesgesundheitsminister gesagt hat. Sie sagten mir, also die Abgeordneten, also mir blieb dieses Wort Verzeihen schon echt im Herzen hängen. Und wenn du innerhalb 5 Tage im Bundestag das mehrmals gehört hast von verschiedenen Leuten, ohne jetzt die Frage zu stellen, denkst du, hoppala, das war 2 Monate her, diese Rede, die Jens Spahn im Bundestag gehalten hatte. Also es gibt eine Regierungsbefragung im Bundestag, Abgeordnete können die Leute, die die Regierung verantworten, Fragen stellen. Und eine Abgeordnete hatte Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, darauf angesprochen, dass die Regierungskoalition oder die Regierungsfraktion mal gesagt hatte, also mit Corona-Maßnahmen werden wir wahrscheinlich Fehler machen, wir werden Sachen korrigieren sollen. Und in diesem Zusammenhang antwortete er, dass wir uns wahrscheinlich in einigen Monaten einiges verzeihen werden müssen. Und das blieb bei Ihnen stecken, das Wort Verzeihen. Das ist nicht ein Wort, was man oft im Bundestag hört. Ja. Und ich dachte, was für eine Hoffnung, wenn wir auch als Christen unsere Werte bewusst leben in dieser Gesellschaft. solche Worte, aber nicht nur die Worte, sondern natürlich danach leben, das bei den Menschen einfach platzieren, dass wir so leben, dass es einfach positiv auffällt. Was kann das für einen Unterschied bei diesen Menschen machen? Und ich dachte, das war so gut, ich will es einfach nicht nur bei einem Statement lassen. Ich habe gedacht, ich bringe euch heute Morgen das Video, das geht ganz kurz, und dann seht ihr, wie der Bundesminister dazu steht. Also ihm wurde jetzt gerade eine Frage gestellt und jetzt wird er auf diese Frage antworten. So, wir haben jetzt noch keinen Sound, höre ich. Wir probieren es nochmal.
Maske und anderem.
Okay, jetzt kommt's.
Was anderem bin ich ausdrücklich Ihrer Meinung, und das will ich auch grundsätzlich zu anderen Debatten, einfach auch gerade zur Maske und anderem sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. Weil wir noch nie, ja, Sie mögen lachen, ich will es trotzdem mal sagen, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik und vielleicht auch darüber hinaus in so kurzer Zeit unter solchen Umständen mit dem Wissen, das verfügbar ist und mit all den Unwägbarkeiten, die da sind, so tiefgreifende Entscheidungen haben getroffen werden müssen. Das hat es so noch nicht gegeben. Und ich bin immer ganz neidisch auf diejenigen, die schon immer alles gewusst haben. Wir haben in den letzten Wochen alle gemeinsam viel dazu gelernt, auch über dieses Virus und über manche Folgen von Entscheidungen. Und ich bin mir sicher, jenseits von Politik wird auch für Gesellschaft, selbst für Virologen und Wissenschaftler, eine Phase kommen, wo wir alle feststellen werden im Nachhinein, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle falsch gelegen hat oder an der einen oder anderen Stelle Dinge dann nochmal korrigieren und nachsteuern muss. Das finde ich in einer Zeit wie dieser vergleichsweise normal. Und wenn wir da ein Grundsatzverständnis hätten, dass das in einer Zeit solcher Unwägbarkeit dazugehört, dann wäre das schon mal ein wichtiger Schritt.
Also Verzeihen gehört dazu. Mir ist auch ein anderer Satz in seiner Antwort hängen geblieben. Ich bin immer ganz neidisch auf diejenigen, die schon immer alles gewusst haben. Es ist total einfach, in einer Zeit, wo die Wissenschaft sich nicht einig ist, grundlegende Entscheidungen zu treffen. Die Wissenschaftler werden sich eines Tages geeinigt sein, aber erst im Nachhinein, wenn die Zahlen stehen, ja, wenn man wissen kann und ein bisschen vergleichen kann. Und die Regierung muss in dieser Zeit einfach große Entscheidungen treffen. Allerdings, mir hat das einfach nicht in Ruhe gelassen. Ich kenne den Minister und warum er das Wort Verzeihen ausgewählt hat. Also ich habe ihm geschrieben, ob er mir sagen könnte, was ihm dazu bewegt hat, das Wort Verzeihen zu nehmen, was eine Kerngrundlage der christlichen Werte bildet, zu wählen. Ich habe ihm auch gesagt, also ich habe eine Predigt und ich würde das einfach gerne einsetzen, so. Und er hat mir eine Antwort geschickt und hier ist es im O-Ton. Ich bin Christ. Christen wissen, kein Mensch ist fehlerlos. Und die Bereitschaft zur Vergebung, zum Verzeihen, ist die Basis für ein gutes Zusammenleben. Wir haben in den letzten Jahren viele unerbittliche Debatten erlebt, die Menschen voneinander weggetrieben haben. Eine größere Bereitschaft, einander zu verzeihen, würde uns als Gesellschaft gut tun. Nicht nur in der Pandemie. Das ist wahr. Wir brauchen diese Eigenschaft, uns mehr zu verzeihen, beziehungsweise ist es auch eine Ermutigung für uns als Christen, mit solchen Worten, mit solchen Akten in die Gesellschaft unterwegs zu sein, Menschen unser Glaube erlebbar zu machen. Und der letzte Punkt da drin, was können wir tun, um Friedensstifter zu sein, im Punkto Werte Christi jetzt wieder leben, also 2.0, dankbar sein. Also ich finde es ehrlich ein Riesenprivileg, diese Pandemiezeit in Deutschland erleben zu dürfen und nicht in irgendein afrikanisches Land zum Beispiel oder in irgendeinem anderen Land der Welt. Ja. Also wir können dankbar sein für eins der besten universell zugänglichen Gesundheitssysteme der Welt. Wisst ihr, wie es in vielen Ländern dieser Welt läuft? It's cash or die. Bring dein Bargeld oder stirb. Punkt. Kein Interesse, ob es, wie es dir geht. Geld spricht und fertig. So geht es in vielen Ländern dieser Welt, wenn du krank wirst. Und in Deutschland gehen wir mit unserem kleinen Kärtchen zum Arzt oder ins Krankenhaus und du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ob die Rechnung am Ende 500 oder 50.000 Euro ist. Die wird beglichen. Man gibt dir das Beste, was man dir geben kann. Und ich empfinde, dass wir oft darüber das so selbstverständlich nehmen, was für den Rest der Welt gar nicht selbstverständlich ist. Und es würde der Gesellschaft gut tun, wenn wir unter anderem dafür dankbar sein wären. Oder ich bin auch dankbar für ein Sozialsystem, das greift, wenn einer von uns morgen arbeitslos oder arbeitsunfähig wird. Es ist nicht schön, es ist hart, man kriegt weniger Geld, aber gerade zu Corona-Zeiten gibt es vielen Menschen in dieser Welt, die von der Hand in den Mund leben, Tagelöhne. Und wenn alles zu ist und sie können ihr Tagesgeld nicht verdienen, dann von heute auf morgen, weil sie keine Ersparnisse haben, haben sie gar nichts mehr. Und jetzt die größte Not in vielen Ländern, und wir kriegen das aus unserer internationalen Arbeit gut mit, dass es viele Hilferufe gibt, dass die Leute nicht verhungern. Das passiert uns hier nicht. Es mag eine schwere Zeit auf manche von uns kommen, wenn das uns was passiert, also man spürt es, aber wir verhungern nicht. Wir haben ein Sozialsystem, was einfach greift. Und darüber kann man auch dankbar sein. Ich habe mir die Zahlen auch angeschaut von Corona, also wie das Ganze bei uns gelaufen ist. Und das erfüllt mich auch mit Dankbarkeit, wenn ich sehe, also hier die gelbe Zeile ist Deutschland. Also wir haben bisher so 200.000 Fälle gehabt, 9.000 Menschen sind gestorben. Und interessant ist diese Statistik, wie viele Toten gibt es pro 100.000 Einwohner. Also in Deutschland fast 11. Und das ist sehr niedrig im Vergleich zu anderen Ländern. Also wenn ihr euch Italien anschaut, also sie haben quasi das Fünffache, Großbritannien über das Sechsfache. Oft sagt man, wir hätten vielleicht wie Schweden machen müssen, weil die haben nämlich fast nichts gemacht. Und dann hätten wir nur die fünffache Todesrate gehabt. Aber als Wissenschaftler kann ich euch sagen, ich mache jetzt keine Forschung in diesem Bereich, aber das Erste, was mir zu Schweden einfällt, das ist eine der dünn besiedelsten Land Europas. Das wäre jetzt wie Deutschland zu Kanada zu vergleichen. Das Land, das meiste im Land ist leer und die Menschen sind nicht so nah beieinander, in den Großstädten wohl, aber außerhalb dann nicht. Und Corona lebt davon, dass man sich gegenseitig infiziert durch Nähe. Und schau mal, wie viele Leute es gibt per Quadratkilometer in Schweden, 23. Deutschland, das Zehnfache. Das heißt, hätten wir nichts gemacht, hätten wir nicht das Fünffache. Wir hätten, ich weiß nicht, das 20-fache, keine Ahnung. Ja. Aber es wäre viel, viel mehr. Ja. Und daher, ich bin einfach dankbar, dass wir eigentlich recht glimpflich davon weggekommen sind in Deutschland, dass es uns gut geht, obwohl wir noch nicht fertig sind. Also wir stecken noch mittendrin. Ja. Und zum Abschluss, um ein Friedensstifter zu sein, ob du freiheitsliebend bist, ob du sicherheitsliebend bist, also das will ich heute Morgen gar nicht bewerten. Mir geht es um diese Eigenschaft zu besitzen, zu schauen, dass ob wir zu der einen oder anderen Extreme oder irgendwo dazwischen gehören, dass wir miteinander in Frieden leben können, dass wir nicht auseinanderdriften. Und das ist wichtig deshalb, auch ein friedensliebenden Mensch zu sein, ein Friedensstifter zu sein. Und dazu will ich uns ermutigen. Und auch natürlich zu demjenigen zu schauen, der den Friedensgeber ist, zu Jesus Christus, oder? Zu ihm zu schauen, nicht auf diese dunkle Wolke, die auf uns gerollt ist. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen heller geworden, jetzt in den letzten Wochen. Aber es geht nicht um den Umstand, es geht um Jesus. Und auf ihn zu schauen und die Hoffnung von ihm zu bekommen. Und da fällt mir die beste Bibelstelle dazu, ist Philipper 4, 6, 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Es geht darum, dankbar zu sein, zu Jesus zu schauen, und dann kommt ein Frieden, den menschlichen Verstand nicht erklären kann. Ich habe vor einigen Jahren ein Lied über diese Stelle geschrieben, Wächter meines Herzens. Und ich möchte uns ermutigen heute Morgen, dass wir diese Gelegenheit nehmen, vielleicht deine Sorge über die Zeit, die hinter uns liegt oder hinter dir liegt, Jesus einfach zu bringen. Aber auch, dass du darin auch Jesus jetzt begegnest, dass du bewusst dieses Lied als Gebet singst, dass du dich zu Jesus einfach ausstreckst und dass du diesen Frieden Gottes erleben möchtest, den Frieden Gottes, der Jesus uns geben möchte. Und ich lade euch einfach alle dazu ein, aufzustehen.
Wächter meines Herzens, der vom Dunklen schützt, Ort, zu dem ich kommen kann zu jeder Zeit. Wächter meines Herzens, der vom Dunklen schützt, Ort, zu dem ich kommen kann zu jeder Zeit. Mit meinem Dank tret ich zu dir, lass alle Sorgen hinter mir, so unermesslich reich beschenkt in der Gemeinschaft mit dir. Friede Gottes, Friede Gottes, der die tiefsten Gedanken der Seele so weit übersteigt. Friede Gottes, Friede Gottes, der mein Denken und Wollen und alles im Guten bewahrt. Wächte meines Herzens, der vom Dunklen schützt, Ort, zu dem ich kommen kann zu jeder Zeit. Wächter meines Herzens, der vom Dunklen schützt, Ort, zu dem ich kommen kann zu jeder Zeit. Mit meinem Dank tret ich zu dir, lass alle Sorgen hinter mir, so unermesslich reich beschenkt in der Gemeinschaft mit dir. Friede Gottes, Friede Gottes, der die tiefsten Gedanken der Seele so weit übersteigt. Friede Gottes, Friede Gottes, der mein Denken und Wollen und alles im Guten bewahrt. Friede Gottes, Friede Gottes, der die tiefsten Gedanken der Seele so weit übersteigt. Friede Gottes, Friede Gottes, der mein Denken und Wollen und alles im Guten bewahrt, der mein Denken und Wollen und alles im Guten bewahrt. Der mein Denken und Wollen und alles im Guten bewahrt.